bin gespannt und in Sorge, was die Offensive angeht, das muss ich sagen. Da vorne muss was passieren, sonst wird es sehr schwierig, den Abstand nach unten zu halten.
Frohes neues Jahr, hier sind wir wieder, Grün auf Weiß, der Podcast des Weserkurier. Ich wünsche euch alles Gute für 2026 und ja, was soll ich sagen zu diesem Jahr? Es ist noch nicht besonders alt, aber es ist schon eine Menge passiert und damit meine ich nicht mal die weltpolitische Lage, mit der können wir uns nicht auch noch beschäftigen. Hier, ich meine den SV Werder Bremen. Wir hatten ein Testspiel beim FC St. Pauli 0:0 ausgegangen, immerhin die Null stand, aber ansonsten gab diese Partie doch wenig Anlass zur Hoffnung. Wir haben ein Spiel gegen die TSG Hoffenheim, die bevorsteht am Samstag und wir haben eine Kolumne. Grün auf Weiß heißt sie. Herzlich willkommen, JJ Bär.
Ja, moin Stefan, moin zusammen, liebe Werder-Freunde. Ja, wollen wir mal hoffen, dass es ein gutes Jahr wird für den SV Werder. Nach dem Testspiel habe ich so ein paar Zweifel. Es war schon eine sehr zähe Nummer bei St. Pauli. Man das binnen weniger Tage umdrehen kann. Auf der anderen Seite, du kennst auch die alte Regel, schlechte Vorbereitung, gute Saison. Also wenn es danach geht, muss es ja ein sehr überzeugender Auftritt gegen Hoffenheim. Allein mir fehlt der Glaube, ne? Wie sieht es bei dir aus?
Ja, man sagt es zwar, ja klar, aber mich hat irritiert, dass sie auf St. Pauli nahtlos angeknüpft haben an die zweite Halbzeit in Augsburg und die war ähnlich schwach und deshalb war es ja auch ein glücklicher Punkt damals im letzten Spiel des Jahres. Und deshalb weiß ich nicht, ob man die Gleichung auch in diesem Fall heranziehen sollte. Ich fürchte nicht.
Was hat dich denn mehr schockiert oder beunruhigt? Die erste Halbzeit mit Werder A, nennen wir sie mal, oder die zweite Halbzeit mit Werder B?
Gut, die erste Halbzeit hat mich auch beunruhigt, aber ja nicht so überrascht, weil sie ja diese Parallelen zum Augsburg-Spiel aufwiesen.
Du wusstest, sie sind so schlecht, ja.
Ja, die zweite Halbzeit war gewissermaßen auch eine Erklärung für die erste, wenn man so will, weil da hat sich kein Spieler aufgedrängt. Hast du irgendjemanden gesehen aus der tatsächlich ja sogenannten B-Elf, also aus Spielern, die in der zweiten Reihe mehr oder weniger sind und die eigentlich unbedingt zeigen wollen müssen in so einem Spiel, ich kann das besser und ich gehöre in die erste Elf. Hast du irgendjemanden gesehen, der das getan hat?
Nein, aufgedrängt hat sich da keiner, eindeutig nicht, außer dem Torhüter, ne? Den kann man wenigstens gebrauchen im Moment. Also Karl-Heinz hat wieder erstklassig abgeliefert. Allerdings haben wir mit Mio Backhaus ja eine klare Nummer 1. Also von den Feldspielern hat keiner überzeugt in diesem zweiten Durchgang. Allerdings möchte ich sagen, im ersten Durchgang auch nicht. Also hat mich auch keiner überzeugt.
Deshalb spreche ich von einer Erklärung. Da ist auch gar kein Druck aus der zweiten Reihe. Da muss sich keiner aus der, also sagen wir mal ganz grob, sagen wir mal die ersten 9 oder 10 Spieler, die stehen fest. Da braucht sich keiner Gedanken machen, dass er vielleicht seinen Platz verliert, weil er weiß, da von hinten kommt keiner.
Ich hoffe nicht. Also ich hoffe sehr, dass die Formation A, die wir da jetzt gesehen haben im Testspiel, nicht die ist, die 1:1 so gegen Hoffenheim aufläuft. Also kann ich nur dringend von abraten.
Klar, ich weiß, wen du meinst. Du meinst Marco Grüll und Sammy Mbangula. Das sind die beiden, die auf jeden Fall einen Anspruch haben. Aber das war aber trotzdem, da war ja nicht dieser Zug in der zweiten Halbzeit, wo sich noch 3, 4, 5 andere aufgedrängt haben und damit für einen gewissen Konkurrenzkampf sorgen. Das ist ja das Problem dann auch.
Ich finde es halt schwierig, mit dem Personal zu planen, jetzt mit dieser vermeintlichen ersten Elf und auch mit dieser Formation. Es läuft ja jetzt alles auf einen sehr, sehr defensiven Block hinaus, was einerseits vielleicht Sinn macht, weil in diesem Januar sehr viele harte Gegner kommen. Vielleicht muss man das in Blöcken sehen, dass man sagt, okay, den Januar bis Mitte Februar, sagen wir mal, bis wir jetzt das Bayern-Spiel hinter uns haben, spielen wir mit dieser Fünferkette jetzt hinten. Insgesamt sehr defensiv und danach switchen wir vielleicht nochmal um, wenn wir irgendwann nochmal einen Stürmer vorne haben, wer weiß, was da noch kommt. Auf der anderen Seite brauchst du Leute, die vorne Spiele entscheiden und Leute, die sich zerreißen für Werder. Und der Spieleentscheider, bleibe ich bei, ist Sammy Mbangula. Ich würde nie auf den verzichten in der offensiven Rolle. Und Leute, die sich zerreißen auf dem Feld, und zwar 90 Minuten, da gehört Marco Grüll ganz klar dazu. Und eine Formation ohne diese beiden halte ich zumindest für schwierig. Sagen wir mal so, wenn du ohne die beiden spielst und du gewinnst dann nicht gegen Hoffenheim, dann musst du dir Fragen anhören.
Vielleicht wollte man Hoffenheim einfach noch ein bisschen mehr in Sicherheit wiegen. Und ja, das ist gelungen mit diesem Auftritt. Aber du warst überrascht auch über Mbangula, ne? Der erstmal auf der Bank sitzt. Über Grüll, okay, da weiß man, der liefert sowieso ab. Aber Mbangula ist vielleicht ein Spieler, den man, ja, vielleicht muss man den noch ein bisschen mehr unterstützen auf dem Weg zu seiner Topform.
Werder muss jetzt ganz dringend aufpassen bei Sammy Mbangula, dass sie die Jungen nicht verlieren. Ne? Wir müssen uns mal zurückerinnern, das ist der Königstransfer dieser Saison. 10 Millionen Euro kostet der zweiteuerste Neuzugang der Vereinsgeschichte. kommt von Juventus Turin. Wir hatten es hier schon mal angesprochen gehabt in einer Folge, dass das ein Spieler ist, der nie Leader war, der nie Führungsspieler war. Das war immer der Mitläufer, schlechthin der hochtalentierte Mitläufer. Ist es also nicht gewohnt, jetzt eine verantwortungsvolle Rolle zu haben. Ist deshalb jetzt auch keiner, wenn du so eine Serie hast von 5 nicht gewonnenen Spielen, wie Werder das jetzt vor Weihnachten hatte, dann ist Sammy Emangula keiner, der da vorangeht, der den Karren zieht. Ne? Das ist kein von Naturell her, kein Senelin, das ist kein Niklas Füllkrug, kein Marco Friedl, ne? So meine ich das. Mhm. Aber trotzdem hat er natürlich diese individuelle Qualität und vor allen Dingen musst du aufpassen, dass du den Jungen jetzt nicht, was seine Motivation betrifft und seinen Wohlfühlfaktor, verlierst. Denn stell dir mal vor, du kommst von Juventus Turin, wo du viele Einsätze hattest, auch wenn du da nur Mitläufer warst, zu Werder Bremen, bist mit 10 Millionen diese Riesennummer. Und dann hast du so ein Testspiel auf St. Pauli, bevor die Bundesliga wieder losgeht und du wirst quasi in so eine verbesserte A-Jugend reingesteckt in der zweiten Halbzeit. Genauso ist er auch dann aufgetreten. Das hat ihn angepisst. Kann ich ein Stück weit verstehen. Trotzdem hätte er sich da noch anders verhalten können. Aber man merkt ja, das ist jetzt dünnes Eis für alle Beteiligten. Also mir ist ein top zufriedener, top motivierter, fröhlicher Sammy Emangula wichtig, wenn du in der Bundesliga punkten willst. Denn wer denn sonst soll die Tore schießen?
Ja, die Frage muss man sich stellen nach dem Verlauf der letzten Monate. Werder hatte ja versucht, einen Spieler zu rekrutieren, der Tore schießen kann, womöglich. Damien Downs heißt er. Hat nicht geklappt, wissen wir heute.
Rekrutieren ist ein schönes Wort. Vielleicht sollte man in Bremen mal Musterungsbescheide rumschicken in den niederen Amateurligen.
Es ist ein Synonym für verpflichten. Ich wollte halt mal so ein bisschen im neuen Jahr so ein neues Wort benutzen. Ja, da geht's um HSV. Was sagt uns das?
Das sagt uns, dass es Werder nicht gelungen ist, ihn zu überzeugen. Und das ist doch eigentlich bitter. Ich glaube, du hast da vorhin auch eine Formulierung gefunden. Wir hatten im Vorfeld schon mal gesprochen, die war mir noch gar nicht aufgefallen. Und ich hätte sie auch besser, auch lieber nicht gehört, muss ich sagen. Jetzt müsst ihr stark sein, Leute.
Tatsächlich schreibt die Deichstube, dass Downs Wahl am Ende auf Elbe anstatt Weser fiel, soll vor allem an den Hamburger Verantwortlichen um Sportchef Klaus Koster gelegen haben, deren intensives Werben um den Spieler diesen von Beginn an enorm imponiert haben soll. Das sagt die Deichstube dazu. Das heißt, in Hamburg hat man noch dringender nach einem Stürmer gesucht oder was soll ich dem entnehmen?
Grundsätzlich ist es sehr, sehr irritierend, wie das jetzt schon wieder gelaufen ist. Guck dich um in der Bundesliga. Die Mannschaften sind seit 3-4 Tagen im Training. Quer durch die Liga wurden schon Transfers getätigt. Alle haben das gemacht, was sie schnell machen mussten, bevor der Ball wieder rollt. Auch Mannschaften auf Augenhöhe von Werder, ich sag mal Mainz, Augsburg und so weiter. Und Werder hat es halt nicht geschafft, diese dringend nötige Verstärkung im Sturm jetzt zu präsentieren und nicht nur zu präsentieren. Es geht ja nicht nur darum, der Öffentlichkeit, uns und den Fans jetzt irgendjemanden dahin zu stellen, im Motto, hier, wir haben unseren Job gemacht, sondern du musst den ja aufs Feld kriegen, du musst den einspielen mit der Mannschaft, der muss ankommen, der muss die Abläufe kennenlernen und so weiter. Du verlierst jetzt total wertvolle Zeit. Du hast in den nächsten 10 Tagen 3 Pflichtspiele. Es ist eigentlich, wie hat Olli Reck gestern so schön gesagt, als ich mit dem telefoniert habe, es ist eigentlich egal, wann der jetzt kommt, es ist zu spät. Ja. Der neue Stürmer, den hättest du eigentlich im Sommer schon haben müssen, absolut, statt dich auf dieses Abenteuer Victor Boniface in letzter Sekunde einzulassen. Vor allen Dingen hättest du beim Laufe der Hinrunde, der bisherigen Hinrunde, doch merken müssen, wir brauchen da vorne jemanden. Also musst du im Winter vorbereitet sein und musst das Ding ganz schnell festmachen. Das hat Werder wieder nicht gemacht.
Nee, im Grunde genommen deutete sich diese Situation mit einem Boniface, der womöglich doch nicht in die Spur findet, dessen Knieprobleme größer sind als erhofft, mit einem Keke Top, der noch nicht so weit ist, immer noch nicht so weit ist, bin ich geneigt zu sagen. Das deutete sich ja schon im Verlauf des Herbsts an, muss man ja auch mal sagen.
Ja, genau.
Da kann man sich eigentlich ja wochenlang auf die Situation bzw. die Verpflichtung eines Spielers vorbereiten. Das ist offenbar, muss man sagen, weil wir wissen auch nicht, was passiert. Kann ja auch sein, dass einer um die Ecke kommt, morgen, übermorgen, nächste Woche. Aber das ist offenbar, bislang ist es ja noch nicht gelungen. Und es ist wie immer zu spät, hast du vollkommen recht. Aber du sprichst ja auch die Leihspieler an in deiner Kolumne. Mhm. Wären Leihspieler denn überhaupt das Richtige für den SV Werder, weil du ja deutliche Zweifel äußerst. Ich zitiere wörtlich, pass auf, ich bin wieder durch deine Kolumne gestolpert, das kannst du dir nicht vorstellen. Es ist zumindest fraglich, ob sich geliehene Spieler mit größter Leidenschaft für Werders Zukunft reinhauen würden. Das schreibst du. Da habe ich mich natürlich spontan gefragt, welche Spieler hauen sich denn überhaupt mit Leidenschaft für Werders Zukunft gerade rein? Das ist ein bisschen böse, aber tatsächlich auch nicht ganz ohne realistischen Hintergrund. Du siehst aber schon tatsächlich auch noch ein größeres Problem in den kommenden Monaten dann womöglich auf Werder zukommen.
Ja, das ist einfach eine Lehre aus vielen Jahren Profifußball, die ich jetzt schon dabei bin und habe das bei verschiedenen Vereinen erlebt. Es ist immer wichtig, welchen Teamgeist du hast, gerade im Abstiegskampf. Und wenn Werder runterrutschen sollte in den Tabellenkeller, was in diesem Januar passieren kann, wir wollen es nicht beschreien, aber es kann passieren, weil der Spielplan sehr, sehr hart ist. Du hast jetzt Hoffenheim, dann musst du nach Dortmund, dann kriegst du Eintracht Frankfurt und dann geht's nach Leverkusen. Also ich sag mal so, alle Spiele wirst du nicht gewinnen. Die Tabelle ist sehr, sehr eng. Es kann also passieren, dass du jetzt da unten reinrutschst. Und dann ist halt wichtig, was für ein Spirit hast du in deiner Mannschaft. Und bisher, sind wir mal ehrlich, haben wir nicht den Eindruck, dass da ein verschworener Haufen bei Werder auf dem Feld steht, eine Mannschaft, in der es richtig stimmt, wo der Teamgeist Bombe ist und so weiter. Mhm. Das hat natürlich einerseits damit zu tun, dass diese Mannschaft, wie ja auch alle Beteiligten gesagt haben, im Sommer sehr spät zusammen war, durch diese spät erfolgten Transfers. Dadurch hattest du keine richtige Saisonvorbereitung und du bist dann so in den Alltag gestolpert mit dieser Truppe. Es liegt aber natürlich auch daran, dass du einige Leute in der Mannschaft hast, die gar nicht fest bei Werder sind. Ne, wo dann mit zunehmendem Druck im Abstiegskampf natürlich dann irgendwann vor der Frage stehst, okay, sind die wirklich mit ganzem Herzen hier? Zerreißen die sich jetzt für Werder? Oder denken die sich dann im März und im April, das ist eigentlich nicht mein Problem, ich muss gucken, wie meine Karriere weitergeht, hier werde ich ja sowieso nicht bleiben. Und dann helfen sie dir nicht weiter. Ne? Und das ist tödlich für den Teamgeist, wenn du so zwei Gruppen hast. Die einen, die fest da sind, die anderen, die ja nur so auf Montage unterwegs sind. Mm. Und das sollte Werder sich ersparen normalerweise. Das ist aber schwer, wenn du so viele Leihspieler hast.
Ja, wobei ich auch, da bin ich auch gestolpert, als du sagtest, es konnte kein Teamgeist entstehen. Da habe ich gedacht, der Teamgeist ist eigentlich schon da. Weil den macht immer die Gruppe, die schon seit Jahren für Werder spielt. Und wenn da etwas vorhanden ist, dann besteht auch eine gute Möglichkeit, eine gute Chance, die neuen Spieler, egal in welcher Funktion sie antreten, als Leihspieler, als Festverpflichteter, dann auch zu integrieren. Und ich glaube nicht, dass man Teamgeist jetzt nur in der Vorbereitung herstellt, sondern der ist grundsätzlich in der Mannschaft vorhanden oder er ist eben nicht in dem Maße da.
Ja, aber hast du den Eindruck, dass er da ist? Im Moment bei dem, was man auf dem Feld sieht. Ne? Das sind ja doch so viele kleine Ich-AGs und das mache ich nicht mal in den geliehenen Spielern alleine fest. Ne?
Nee.
Klar, Victor Boniface war die größte Ich-AG von allen, auch wenn das jetzt kein Stinkstiefel in der Kabine war, aber du hast schon gemerkt, der weiß jetzt auch, dass das hier ein kurzes Kapitel seiner Karriere ist. Sonst hätte er das alles noch einen Ticken anders angegangen, auch was seine körperliche Verfassung angeht. Aber du kannst dir auch andere angucken. Das sind immer so kurze Momente, wo was aufflackert. Das ist bei Justin Jin mal so, das ist bei Keke Top so, das ist bei Puertas so. Hast du so Momente, ja, da hat er ein, zwei gute Zehen und dann kommt aber auch wieder nichts. Und du hast aber nicht dieses Gefühl, da ist jetzt eine Mannschaft auf dem Feld, die den jetzt auch unterstützt, die als verschworener Haufen für Werder da auflaufen. Das habe ich in den letzten Jahren schon anders gesehen, gerade auch in den Abstiegsjahren. Also ich sage immer Plural Abstiegsjahre, es waren ja zwei Jahre, die letztlich zum Abstieg geführt haben. Das erste Mal Relegation haben wir es gerade so gerettet und im zweiten Jahr hat es uns dann erwischt. Fand ich, dass damals da tatsächlich dann doch eine andere Truppe da stand.
Wie finde ich die richtigen Führungskräfte in Ihrem Unternehmen? Ganz einfach, mit Menschenkenntnis, Empathie und einem Netzwerk aus über 18 Jahren in der Branche. Ob Vertrieb, Produktion, Controlling oder Marketing. Ich kenne die Kandidaten, die den Unterschied machen. Marco Mock Consulting. Rufen Sie an, wir reden.
Nun hat man aber ja gerade, fällt mir in dem Zusammenhang ein, auch für den Teamgeist gesagt, okay, Marvin Ducksch, guter, wichtiger Spieler, starker Scorer, auch für diese Mannschaft auf dem Niveau. Aber wir wollen diese Ducksch-Momente nicht mehr. Das hat aber dem Teamgeist offenbar auch nicht gut getan und nicht die erhoffte Wirkung dann gebracht, oder?
Ja, die duckschfreie Kabine hast du jetzt. Du hast jetzt aber auch eine relativ torfreie Kabine da drin. Denn der Ducksch hat nun mal die meisten Buden gemacht und auch die meisten vorbereitet. Umso mehr kommt es jetzt, finde ich, auf Spieler an, die schon länger bei Werder sind oder die richtige Mentalität haben. Ne? Nehmen wir die schon länger bei Werder sind, dann bin ich ganz vorne bei Marco Friedl.
Logisch.
Dann nehme ich diejenigen, die richtige Mentalität haben. Dann bin ich zum Beispiel bei einem Marco Krüll, bei einem Jens Day. Jens Day ist über alle Zweifel erhaben. Den lasse ich erstmal raus hier. Und bei den anderen beiden jetzt, Marco Krüll und Marco Friedl, unsere beiden Österreicher, da muss man natürlich sagen, dass die in der Hinrunde selten auf ihrer Raumposition gespielt haben. Ne? Das war immer so ein Hin- und Her-Geschiebe. Da war auch viel Unzufriedenheit, gerade bei Marco Friedl dabei hinten. Es ist dann jetzt wichtig in den nächsten Wochen, wenn es drauf ankommt, wenn es hart auf hart wird, sollte Werder unten reinrutschen, dass du diese Leute mit dieser Mentalität dann natürlich auch auf der Position hast, wo sie sich wohlfühlen. Ja, also ist jetzt die Zeit vorbei, die Leute von links nach rechts zu schieben. Du musst jetzt gucken, dass du ein Gerüst hast. Ne?
Gibt es die bei Marco Grüll übrigens schon, die Position, auf der er sich wohlfühlt? Ja klar, er ist als Außenstürmer gekommen, ne? So war es doch damals. Ja. Aber das hat er kaum gespielt, weil, na gut, die Position gibt's oder gab es dann auch immer mal wieder gar nicht.
Ja, mal gibt es sie nicht, das gehört ja auch dazu. Das ist ja, das meinte ich eingangs, ich würde nicht nur mit diesen 11 Spielern nicht in das Spiel gehen gegen Hoffenheim, sondern auch mit dieser Formation nicht. Ja. Mhm. Mir gefällt das nicht, dass vorne doch sehr viel variiert wird. Du spielst mal mit so zwei Zehnern, je nachdem. Mal spielst du mit Romano Schmid vorne, der vorne anläuft. Mal hast du dann Sammy Mbangula drin, aber eher in einer defensiveren Rolle. Mal bringst du dann wieder Justin Jin mal rein, weil du dir von dem Tiefe versprichst. Im nächsten Spiel ist der wieder raus, weil Brad das lieber die Bälle erobern soll. Das ist immer so die Methode Try and Error, wenn du es so rumsiehst, aus Werder-Sicht. Oder du bereitest dich halt unheimlich immer auf den Gegner vor und versuchst immer die Formation zu finden, die jetzt gegen diesen Gegner die beste sein könnte. Mhm. Das führt aber dazu, dass du nach 34 Spielen 34 Formationen da hattest. Und du bist nie eingespielt, ne, überspitzt formuliert jetzt. Du musst ja mal deine eigenen Abläufe kommen. Und das ist ja was, was erkennbar komplett fehlt. Also ich höre immer, wir müssen in unsere Abläufe kommen. Das wäre so langsam Zeit, ne? Wir haben jetzt dann Januar, ne?
Klar. Ich habe allerdings, wenn wir nochmal kurz zu St. Pauli zurückkehren, ich habe da gerade in der zweiten Halbzeit auch, oder seit der zweiten Halbzeit mache ich mir auch so ein bisschen Sorgen um das, Nervenkostüm ist jetzt vielleicht ein bisschen groß, aber um die Haltung in der Mannschaft, die Mentalität haben wir schon oft drüber gesprochen, aber sie wirkten auf mich auch so verzagt geradezu. Verstehst du, was ich meine? Also dieses Selbstvertrauen schien mir da gar nicht zu sein und ich habe es wirklich festgemacht an Patrice Kovac, der im Mittelfeld, also eigentlich so ein Teil des Sturms irgendwo dazwischen, ließ sich weit zurückfahren, hatte eigentlich alle Möglichkeiten, alle Freiheiten. Und der wurde, ich meine, in den ersten 20 Minuten dieser zweiten Halbzeit fünfmal mit dem Rücken zum Tor angespielt und hat fünfmal den Ball einfach wieder zurückgelegt. Und das ist eben halt nicht das, was ich von so einem Spieler erwarte. Und man muss dazu sagen, an Patrice Kovac liegt das weiß Gott nicht. Der ist eher eine der positiven Erscheinungen bislang. Aber ich würde mir einfach in so einem Spiel dann auch wünschen, dass ein so großes Talent dann auch einfach das nutzen kann, dass er also tatsächlich die gedankliche Freiheit hat, um einfach mal aufzuziehen, um mal das Spiel zu lenken, um mal jemand aussteigen zu lassen und eine ganz andere Situation zu schaffen. Das hat er nicht gemacht. Er hat komplett auf Sicherheit gespielt. Und das ist für mich so ein Zeichen dafür, dass es insgesamt auch dieser gesamten zweiten Reihe vielleicht auch gar nicht so selbstvertrauensmäßig wirklich gut geht. Dass die wirklich sagen, hier, ne, jetzt kommen wir und jetzt zeigen wir euch mal. Das hat man ja auch insgesamt deutlich gesehen. Kovac war so ein gutes Beispiel dafür.
Ja, aber woher soll sein Selbstvertrauen kommen? Ne? Also er ist in der Anfangszeit.
Ist ein A-Jugendlicher. Ein A-Jugendlicher, der jetzt schon einige Bundesligaspiele gemacht hat. Also mehr Selbstvertrauen kannst du nicht haben. Also solltest eine Menge Selbstvertrauen haben.
Du hast jetzt echauffiert. Darf ich jetzt das kurz da mal beantworten, die Frage, die ich mir selbst gestellt habe gerade?
Also. Geht ja schon wieder gut los. Entschuldigen Sie bitte, Herr Bär, dass ich Sie kurz unterbrochen habe.
Gut, wir fahren nochmal zum fachlichen Kern zurück. Woher soll sein Selbstvertrauen kommen? Er hat am Anfang der Saison relativ viel gespielt, wurde da anders gefördert als zuletzt vom Trainer. Er hat auch ein Pokalspiel in Bielefeld, ja, das Startelfmandat sogar gehabt damals und hat relativ viele Einsätze, sag ich mal so im ersten Drittel der Saison gehabt, dann auch mehr Einwechslung oder frühere Einwechslung oder auch mal einen Startelfeinsatz zwischendurch wieder. Und zuletzt wurde das immer weniger. Das macht natürlich auch was im Kopf von so einem Jungen, wenn du erstmal kommst aus der A-Jugend hoch, wie du gesagt hast, bist Pokalsieger U19, kommst dann dahin, du darfst dann wirklich mitspielen, du stehst dann in den großen Stadien und bist im Rampenlicht, der Name steht überall in den Medien. Und dann wird es aber weniger im Laufe der Saison, während dein Kumpel Karim Koulibaly die ganze Zeit durchspielt von Anfang bis Ende. Also woher soll sein Selbstvertrauen kommen? Dann deshalb spielt er vielleicht auch mehr Sicherheitspässe hier und da. Aber wo wir über Sicherheitspässe reden, dann würde ich mir halt genau so einen Sammy Mbangula wünschen. Der hat jetzt nicht gut gespielt in dieser zweiten Halbzeit, um Himmels Willen. Also wenn es danach geht, darf der gar nicht mehr auflaufen. Aber wenn dann Bundesliga ist, wenn die Hütte voll ist, wenn das Flutlicht brennt, wenn der Gegner da ist, dann ist das einer, der will Aktionen haben. Der will in den Strafraum. Der hat auch die Qualität, sich dann da durchzusetzen und das Selbstvertrauen, wenn man ihn stärkt und fördert. Setzt du den aber jetzt die ganze Zeit da draußen hin und lässt ihn mit der verkappten A-Jugend da in der zweiten Halbzeit rumlaufen, dann kriegst du aus dem keinen selbstbewussten Spielerentscheider. Also ich halte das nach wie vor, ich habe es eben schon mal gesagt, für ganz dünnes Eis, wo Werder da unterwegs ist, gehört dann auch dazu. Ne?
Hm. Wobei du vom Kumpel, Sovic-Kumpel Karim Koulibaly sprichst, der hat auch noch einen Kumpel, Wesley Ade, Mick Schmetkins, die spielen in der U23 seit Saisonbeginn und waren vielleicht mal im Kader. Stefan Schmakerloff gehört noch dazu, der Torwart, der spielt dort auch. Also er hat sich von dieser Gruppe der A-Jugendlichen, die hochgezogen wurden im Sommer und obwohl sie eigentlich noch A-Jugend spielen können, schon ganz gut platziert. Und da würde ich schon erwarten, dass ein Verein die entsprechenden Leute hat, die ihm das dann auch verdeutlichen, dass alles gut ist, auch wenn er, das natürlich vollkommen recht, mit absteigender Tendenz gespielt hat. Er hat einfach in den letzten Wochen nicht mehr die Rolle gespielt, die er am Anfang innehatte. Und man hat auch am Anfang gemerkt, dass die Rolle vielleicht auch ein Tick zu groß ist erstmal für ihn. Ne, das ist vielleicht auch ein Grund. Und trotzdem ist er ja angekommen in der Bundesliga, was für einen 18-Jährigen schon mal eine super Sache ist. Und deshalb meine ich schon, dass man das sehr gut drehen kann, nämlich genau in die Richtung, Junge, du wirst mit Rückschlägen weiterhin leben müssen, aber was du bisher erreicht hast, ist doch super. Also bleib unbeschwert und mach dir nicht zu viele Gedanken und spiel nicht zu viel auf Sicherheit. Ich finde, das kann man schon machen. Aber habe ich dich unterbrochen? Das wollte ich natürlich nicht.
Nein, ist ja auch ein guter Junge, Patrice Čović, brauchen wir nicht drüber reden, sehr, sehr talentiert, torgefährlich übrigens auch, das haben wir noch selten gesehen eigentlich, weil er jetzt bei Werder bei den Profis nicht so vorne reingekommen ist, hatte ein, zwei Abschlusssituationen in der Hinrunde bisher, da ein bisschen Pech, sonst hätte er das auch schon klingeln können, aber natürlich läuft er nicht mit diesem Selbstvertrauen auf, wie jetzt Karim Koulibaly, das meinte ich, ne? Der weiß, ich spiele hier jede Woche, was natürlich auch an der Position liegt, ne? Also Karim Koulibaly weiß, ich spiele hinten in der optischen Dreierkette, ist eine Viererkette, ich spiele da meinen Part, entweder Mitte oder links. Und wo willst du denn Patrice Čović hinstellen? Das System variiert ja die ganze Zeit. Ne? Mal hast du zwei Zehner, dann hast du drei Sechser, dann hast du zwei Sechser, dann hast du wieder Flügelstürmer. Er kann alles so ein bisschen spielen, aber so diese eine Rolle, wo ich sage, okay, das ist es. Ne? Für mich wäre das zum Beispiel in der Raute, wie früher unter Thomas Schaaf gespielt wurde, wäre ein Rautenspieler links
außen,
oder rechts draußen. Ja. Was vielleicht gar kein schlechtes System wäre, weil Cameron Puertas auch eher ein Rautenspieler ist. Wobei Puertas und Schmid müssen wir auch mal kurz drüber reden. Ne? Das sind jetzt dann keine Jungs aus der sogenannten B11 von St. Pauli, von diesem Testspiel, sondern aus der ersten Halbzeit. Ich weiß nicht, was ich von diesem Dauerexperiment halten soll, dass die beide nebeneinander spielen. Das gab mal Phasen zu früh in der Saison, da sah das ein bisschen besser aus. Zuletzt habe ich das Gefühl, die sind beide dann nicht gut. Also vielleicht muss man einfach mal sagen, man macht mal ein paar Spiele mit dem einen auf der 10 oder ein paar Spiele mit dem anderen auf der 10, baut das drumherum dann aber anders. Also dass Cameron Puertas jetzt hauptsächlich die Rolle hat oder die Existenzberechtigung, sage ich mal, in der Startelf, weil der Bälle erobert, wird er seiner fußballerischen Qualität gar nicht gerecht, die er nach vorne eigentlich entwickeln kann. Und die haben wir bisher überhaupt nicht gesehen bei Werder.
Wobei dann schon die Frage ist, konnte er nicht oder wollte er nicht? Also er hat ja schon seine Einsatzzeiten bekommen und war auch immer mal wieder in den Situationen. Und das sieht ja dann auch oft sehr gut aus, was er macht, aber effektiv ist es am Ende eben tatsächlich noch weniger als das, was wir von Romano Schmid sehen. Und das sollte uns zu denken geben. Oder zumindest Cameron Puertas.
Ja, und da tickt jetzt halt auch die Uhr, das meinte ich mit dieser Problematik mit den Leihspielern. Cameron Puertas ist zu Werder gekommen, um seine Karriere hier in Europa wieder in Schwung zu bringen, kam aus Saudi-Arabien, hat dort noch einen sehr, sehr guten Vertrag, will also eigentlich die Saison hier nutzen, um sich ins Schaufenster zu spielen, ins Rampenlicht. Das ist aber alles noch sehr dünn von den Zahlen her, was er bisher vorzuweisen hat. Also er wird auch nicht zufrieden sein, dass er noch kein Tor, keine Vorlage und keine richtig dominante Rolle bei Werder hat. Und wenn sich das jetzt nicht ganz schnell ändert, dann ist das eine Leihe, die für ihn keinen Sinn macht und die dann auch für Werder keinen Sinn gemacht hat. Dann wäre es schon die nächste Leihe, die keinen Sinn gemacht hat.
Und da muss man auch ehrlich sagen, da hat er am Anfang der Saison in seinem ersten Spiel mehr versprochen. Und da war es auch relativ egal, wo er gespielt hat. Da hat er nämlich immer ganz gute Szenen nach vorne und auch nach hinten gehabt. Insofern hat er, glaube ich, auch schon ein bisschen verloren an, keine Ahnung, an Qualität, was weiß ich, wo er verloren hat. Er ist auf jeden Fall nicht mehr der Puertas, der am Anfang der Saison war.
Aber wo du eben sagst, du hast meine Kolumne gelesen, Stefan. Vielen Dank dafür. Cooler Verweis.
Ich suchte. Also jeden Montag bin ich doch schon online dabei.
Viele Leute. Also ich werde tatsächlich, weil da ja mein Bild drin ist, mich kennt ja sonst keiner in Bremen, dann werde ich tatsächlich auf der Straße oder in der Bank oder im Supermarkt sogar angesprochen, ob ich nicht der bin von Grün auf Weiß. Das ist mir echt unangenehm.
Ja, und mich würde interessieren, was passiert danach, nachdem du bestätigst.
Ich sage dann immer, nein, ich bin Ole Werner.
Auch Urlaub in Bremen, Herr Werner. Das ist ja schön, dass ihr wechselt worden.
Ja. Ja, nein, aber was ich sagen wollte, wenn du sie hast du sie zu Ende gelesen? Das war ja die Frage.
Eine Vakanz im Management kostet sie jeden Tag Geld. Ich kenne das. Ich war selbst Führungskraft in der Industrie. Deshalb weiß ich, wen sie brauchen und wo ich ihn finde. Marco Mock Consulting, Personalberatung für mittelständische und große Unternehmen. Auf Augenhöhe seit 2007.
Ich wollte wirklich in diesem Moment auch drauf kommen, weil wir über Laien gesprochen hatten und ja, ja. Es vor einigen Wochen eine, sagen wir mal, einigermaßen markante Meldung gab, nämlich die, dass Werder offenbar festgestellt hat, ach, wir können ja doch noch Spieler ausleihen. Wir dachten, es wäre vorbei. Wir hätten unser Kontingent erschöpft. So war es ja gar nicht. Erzähl mir die ganze Geschichte bitte nochmal.
Ja, es war wohl doch kein Weihnachtswunder, was sich da abgespielt hat Mitte Dezember, dass bei Werder plötzlich das Fachwissen reifte und man die Statuten sich nochmal genauer angeschaut hat und gemerkt hat, hey, wir können ja doch. Es war wohl auch keine interne Fehlkommunikation, wie Werder es dann im Nachhinein ja genannt hat, was auch eine merkwürdige Formulierung ist. Es war eine interne Fehlkommunikation. Muss jeder sich jetzt mal so seine Gedanken drüber machen, in welcher Situation im Leben oder im Arbeitsleben er sowas sagen würde. Interne Fehlkommunikation. Aber egal. Nach meinen Recherchen war das ein bisschen anders. Und zwar ungefähr eine Woche bevor Werder dann öffentlich gemacht hat, wir können doch noch ausleihen. Die Statuten sind gar nicht so, wie wir das bisher interpretiert haben. Also eine Woche vorher ging eine E-Mail ein beim SV Werder und das kam, diese E-Mail kam von den Kollegen von transfermarkt.de aus Hamburg und die haben sehr dezidiert in dieser E-Mail aufgeführt, warum das falsch ist, was Werder die ganze Zeit sagt, auch in Interviews sagt und haben dann erklärt anhand Paragraph sowieso und Statut hier und da, FIFA-Reglement, DFL-Reglement, dass Werder sehr wohl noch Spieler ausleihen kann, sogar mehrere. Und die Kollegen von Transfermarkt hatten sich vorher auch bei der DFL, der Deutschen Fußballliga in Frankfurt, rückversichert, dass sie das richtig interpretieren, weil sie selbst schon so kurze Zweifel hatten, warum sagt Werder immer nein und wir wissen, es ist ja. Dann sind sie halt auf Werder zu und haben diese E-Mail geschickt und mit verbunden mit einer Interviewanfrage, ob man mal drüber reden kann, um das ein bisschen aufzudröseln und so weiter. Und dann war erstmal ein paar Tage Ruhe. Und in dieser Zeit hat Werder sich dann auch rückversichert bei der DFL, ob das denn so stimmt, die Kollegen von Transfermarkt da geschrieben haben, so interpretiere ich die Abläufe jetzt mal. Dann kam das Signal aus Frankfurt, ja, das stimmt. Ne? Und plötzlich wusste Werder dann, wir können doch Spieler ausleihen. Jetzt kann man natürlich sagen, ach, wäre Werder auch ohne diese E-Mail draufgekommen oder ist Werder auch ohne diese E-Mail draufgekommen? Sie haben da selber nochmal drüber nachgedacht, aber so richtig glaubwürdig ist es nicht. Also wenn du eine Woche vorher diese E-Mail kriegst und eine Woche später ist deine Leihwelt eine ganz andere, wirft schon ein paar Fragen auf, ne? Kann man fast schon auch peinlich finden.
Ja, würde ich auch sagen, da sollte es doch Menschen geben in diesem Verein, die sich hauptberuflich damit beschäftigen, wie die Statuten denn genau aussehen. Gerade wenn man ja auch schon mal ein gewisses Maß an Leihspielern hat, spielt ja dann eine Rolle im Verein. Es ist ja nicht die erste Leihe gewesen. Und irgendjemand muss ja auch auf die Idee gekommen sein, zu sagen, so mehr dürfen wir jetzt aber nicht ausleihen.
Ja. So. Absolut, ja, da fängt die Geschichte ja an, dass irgendeiner ja wohl dann gedacht hat, jetzt ist Schluss. Ich sag mal so, vielleicht muss ein Clemens Fritz das gar nicht wissen, weil er mit vielen Sachen bei Werder beschäftigt ist. Vielleicht muss ein Peter Niemeyer das gar nicht wissen, weil er mit vielen Sachen bei Werder beschäftigt ist. Ich gehe davon aus, dass die Manager, mit denen ich früher so zu tun hatte, habe ich auch in der Kolumne erwähnt, ein Rainer Kallmund, ein Rudi Assauer, dass sie das auch nicht gewusst hätten oder nicht wussten damals, aber die hatten dann Leute im Verein, Fachleute, die genau das wussten.
Ja.
So, und wenn bei Werder dieses Wissen nicht da war, wie diese wichtigen Statuten zu interpretieren sind, obwohl du permanent am Leihen bist und in dem Segment unterwegs bist, du hast kein Geld, du musst leihen, müsstest du dich da eigentlich verdammt gut auskennen, müsste vielleicht auch der Kaderplaner sich besser auskennen in dieser Angelegenheit, wirft halt Fragen auf.
Ne? Ja, vollkommen richtig.
Kein Ruhmesblatt.
Und ich habe mich gefragt, ob sie vielleicht sogar auf die ein oder andere Leihe verzichtet haben. Aufgrund dieser Fehlinformationen, das kann ja auch sein. Und das wäre dann vielleicht womöglich, wären dann vielleicht die Spieler gewesen, die uns deutlich vorangebracht hätten. Kann ja sein, wobei es natürlich
kann auch sein natürlich, dass uns der eine oder andere Kniekranke dadurch erspart geblieben ist.
Ah, das ist ja,
das war jetzt böse, das nehme ich zurück. Ja.
Ja, Mensch, das ist ja, wie gesagt, das ist überhaupt kein gutes Zeichen, das für die internen Abläufe. Man kann sich gut vorstellen, dass es da eine interne Fehlkommunikation gegeben hat. Kann nur hoffen, dass es eine der wenigen war, die dort stattfinden. Es wirft einfach kein gutes Licht, das muss man einfach sagen. So.
Ja. Und deshalb ist halt dieser Januar jetzt so super wichtig. Also es fängt jetzt an mit dem Hoffenheim-Spiel, aber auch alles, was danach kommt. Wir haben eben schon gesagt, welche schweren Gegner. je tiefer du in den Keller rutschst, desto mehr solcher Geschichten ploppen auf und desto mehr kritische Fragen gibt es und desto mehr wird hinterfragt. Sowohl jetzt von außen, jetzt von uns, von den Medien, von den Fans, aber auch intern wird dann mehr hinterfragt.
Ja.
Was da eigentlich los ist und woran es hapert, dann kommt alles und jeder so ein bisschen auf den Prüfstand. Bisher hat Werder diese Situation nicht, weil sie ja sehr komfortabel dastehen. Ne? Du bist jetzt auf den 10. Platz in die Weihnachtspause gegangen. Mit einem Sieg gegen Hoffenheim, muss man ehrlicherweise sagen, stehst du wunderbar da und hast dann so ein gewisses Polster für diesen 8. Januar, dann ist alles okay. Aber wenn du halt verlierst und rutschst da unten rein, dann kann das ganz schnell eine Eigendynamik kriegen, wo ich nicht sicher bin, ob Werder die Leute hat, die mit so einer Eigendynamik dann wirklich umgehen können. Also manchmal ein Fragezeichen dahinter.
Was macht uns Hoffnung für Hoffenheim?
Dass die eine kurze Vorbereitung hatten vielleicht. Nein, man muss ja sagen, Hoffenheim denkt man jetzt so, ja gut, wenn du einen schlägst, dann Hoffenheim und dann kommt halt Dortmund und Frankfurt. Ja, Vorsicht, ne? Die haben eine super Hinrunde gespielt, gerade hinten raus bisher.
Ja.
Stehen vorne in den Top 5 der Bundesliga, sind sehr schnell. Da habe ich immer so ein bisschen Sorge, wobei es ist eine Binsenweisheit, aber so ein Spiel muss erstmal gespielt werden. Ne? Ich erinnere mich daran, dass ich schon zweimal im Weserstadion saß. Einmal war der Gegner Mönchengladbach, einmal war es RB Leipzig. Guck mir die Startaufstellung an vorm Spiel und denke, wenn es ein bisschen schlecht läuft, kannst du auch 4 oder 5 Stück kriegen heute. Und dann hat Werder beide Spiele gewonnen, weil der Gegner einfach nichts abgeliefert hat. Also der Gegner gehört natürlich dazu, wenn Hoffenheim einen schlechten Tag hat, wenn die nicht so in ihre Abläufe kommen, weil erstes Spiel nach der Pause und so, dann hast du da eine gute Chance. Wenn die in ihre Abläufe kommen, wird es verdammt schwer, weil die sehr, sehr schnell nach vorne spielen.
Wir hatten 2 Debütanten jetzt gegen St. Pauli in der zweiten Halbzeit. Maximilian Wöber und Olivier Demann, machen die Hoffnung? Also nach dem, was ich gesehen habe, jetzt nicht unbedingt im Fall von Demann, weil er sich nicht aufgedrängt hat, und im Fall von Wöber, weil man nicht den Eindruck hat, dass er jetzt schon wieder topfit ist. Wie siehst du das?
Sie würden mir beide richtig Hoffnung machen, wenn sie Stürmer wären. Was wir im Moment am wenigsten brauchen, sind weitere Außenverteidiger, schon gar nicht welche für die linke Seite. Also inzwischen brauchen wir bald einen eigenen Bus für die ganzen Linksverteidiger, wenn die alle gesund sind. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass im Sommer der Reihe nach welche verletzt waren oder nachverpflichtet hast, nachgeliehen hast an Außenverteidigern und so weiter. Gut, das zeigt jetzt ein bisschen die Unausgewogenheit des Kaders. Ne? Du hast sehr viele potenzielle Außenbahnspieler, wenn die alle wieder da sind.
Wenn sie da
sind. Der Allerbeste fehlt ja noch mit Mitch Weiser, dürfen wir nicht vergessen. Ne? Der kommt vielleicht dann im Saisonfinale wieder, kann vielleicht noch ganz, ganz wichtig werden. Allerdings darf man da die Erwartungen auch nicht hochschrauben, weil das ist eine sehr schwere Verletzung, aus der er da kommt. Aber diese Unausgewogenheit des Kaders, die siehst du halt an diesem Überangebot jetzt, an Spielern, die links plötzlich spielen können, hinten. Und es fehlt dir aber vorne immer noch ein Stürmer. Und wie du vorhin mal im Vorgespräch gesagt hast, du brauchst ja eigentlich 2. Jetzt suchst du wochenlang den einen, findest den nicht, willst du dann 2 finden. Also ich bin echt...
Mindestens 2, habe ich glaube ich sogar gesagt.
Ja.
Mindestens 2, damit da mal ordentlich Bewegung kommt.
Ja, bin gespannt und in Sorge, was die Offensive angeht, das muss ich sagen. Da vorne muss was passieren, sonst wird es sehr schwierig, den Abstand nach unten zu halten.
Also, die Hoffnung ist vorhanden, aber sie ist nicht besonders groß. Kann ich das so zusammenfassen, was du eben gesagt hast?
Ja, sag mal so, die Hoffnung heißt jetzt nicht Demann oder Wöber, also bei aller Liebe, ne? Also gerade Maxi Wöber, der muss überhaupt erstmal wieder in seine Abläufe kommen. Der hat eine sehr schwere Verletzung hinter sich. Der kann dir dann natürlich perspektivisch weiterhelfen. Olivier Demann hat unbestritten eine Klasse, ist aber ein sehr defensiver Spieler. Vielleicht im Moment, wo du diesen Fünferblock spielst, genau richtig. Ansonsten ist das aber niemand, der die Außenbahn nach vorne rennt. Aber das sind Unterschiede in Nuancen. Also ich bleibe dabei, das habe ich immer gesagt, auch wenn wir einen Verein im Winter dann mit Hurra einen Außenbahnspieler geholt haben, einen Außenverteidiger geholt haben und das gefeiert haben. Ich sage, das sind keine Unterschiedsspieler. Die brauchst du, damit die Stabilität, das Gefüge stimmt und so, aber die gewinnen dir nicht die Spiele. Die Leute,
ja,
die Spiele gewinnen, sind der Torhüter, sind mal gut besetzt, das ist Innenverteidigung, sind mal gut besetzt und du brauchst vorne einen, der die Buden macht.
Ja, wenn ich kurz aber zurückgehen darf, 2 Minuten, da hast du von Mitchell Weiser gesprochen. Und Mitchell Weiser ist ein Außenbahnspieler. Und wenn Werder überhaupt einen Unterschiedsspieler hat, dann ist es eigentlich Mitchell Weiser. Das muss man ja auch mal sagen, weil er eben auch die offensiven Qualitäten hat und auch dann manchmal wichtige Tore gemacht oder vorbereitet hat. Insofern, das finde ich, gehört auch zur Wahrheit dazu. Wenn man ihn als Unterschiedsspieler bezeichnet und man hat gute Gründe, das zu tun, dann muss man sagen, es macht auch einen Riesenunterschied, ob er jetzt dabei ist oder nicht. Weil den zu ersetzen, das kannst du nicht. Da musst du 10, 15, 20 Millionen in die Hand nehmen, um Spieler dieser Qualität dann auch nachzuverpflichten. Und das Geld, das Werder nicht hat.
Ja, das habe ich auch vorhin gesagt. Also ich meinte, das ist der Beste von allen eigentlich und der fehlt dir noch. Der könnte dann, wenn er denn spielfähig zurückkommt, noch ganz entscheidend werden im Saisonfinale. Ja. Aufgrund seiner Qualität. Bei ihm könnte ich mir vor allen Dingen auch vorstellen, dass er verschiedene Positionen in diesem sehr variablen System von Horst Steffen spielen kann. Dass er auch noch weiter vorne am Tor agieren kann. Ne?
Ja.
Aber das ist jetzt alles Zukunftsmusik. Also weder mit Schweizer ist jetzt unser Hoffnungsträger, noch die beiden, die jetzt für die Links-Hinten-Position zurückkommen.
Wer
unser
ist
Hoffnungsträger muss Tore schießen.
Also haben wir keinen. Im Moment.
Im Moment sehe ich den nicht. Wir brauchen ihn aber dringend, ja.
Wir müssen das doch irgendwie hingehen. Kannst du jetzt nicht mal irgendwas vernünftig Hoffnungsvolles sagen zu diesem Spiel?
Ja,
wir total. Gehen das doch nicht raus. Es ist der erste Podcast 2026.
Ja. Nein, wir dürfen nicht alles schwarz sehen, denn der Fußball, der hat seine eigenen Kapriolen, die er immer wieder schlägt. Und das ist gerade bei Werder so. Immer wenn man denkt, oh Gott, wenn das jetzt passiert, dann, also diese Wenn-Dann-Szenarien, dann hat Werder gepunktet oder gewonnen sogar. Und die Situation war ganz anders. Deshalb muss man fairerweise sagen, okay, die sind jetzt auf Platz 10, das wären andere gerne. Die können mit einem Sieg jetzt gegen Hoffenheim sich ein Polster machen und sieht es erstmal wunderbar aus. Dann tut sogar eine Niederlage gegen Dortmund und gegen Frankfurt nicht weh. Vielleicht tun ja sogar drei am Stück nicht weh. Man darf aber nicht blauäugig sein. Ne? Ja. Und das ist ja das, was Clemens Fritz auch immer sagt, nicht blauäugig sein, weil der Abstand nach hinten, der ist eng. Da sind viele Mannschaften nur einen Punkt hinter dir oder zwei hinter dir. Das heißt, wenn es ein bisschen dumm läuft, dann bist du nachher 16., 17. Kann auch passieren am Ende dieses Januars. Aber dann reden wir darüber, wenn es soweit ist. Und jetzt ist es noch gar nicht passiert. Es kann genauso gut sein, dass der Januar rum ist und Werder ist immer noch 10. und ist mit blauem Auge davongekommen und hat einen Stürmer. Ich weiß, klingt jetzt alles wie Märchen aus 1001 Nacht, aber wo bitte soll es Wunder geben, wenn nicht bei Werder im Weserstadion, Stefan, oder jetzt aber?
So, ne, dafür ist dieses Stadion bekannt. Wir werden es beobachten.
Aber besser jetzt, ja? Bist du jetzt besserer Laune, ja?
Meine Laune war die ganze Zeit gut, aber ich wollte halt auch so insgesamt für die Stimmung ein bisschen was tun. Das haben wir da hingekriegt. Also.
Ja. Und wenn es ein Leihwunder wird, dann können die prima mal eine Kiste Hakebeck oder was sie da haben oder Bexer ist ja der Sponsor, mal zu unseren Kollegen von Transfermarkt nach Hamburg schicken, würde ich sagen.
Vielleicht, das wäre eine gute Idee. Guck mal, haben wir den jetzt auch noch versorgt quasi. Ja. Das ist ja super. Ja, besser kommen wir nicht raus aus der Nummer. Wir werden es beobachten gegen Hoffenheim am Samstag und sehen uns nächste Woche wieder. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Alles Gute nochmal für dieses Jahr. Das wird bestimmt gut. 2026, ich habe ein gutes Gefühl. Also jetzt mal abgesehen von der Weltpolitik, um die Klammern zu schließen. Aber ansonsten, wer weiß, was das bringt. Neues Jahr, neues Glück.
Schreibt uns gerne, was ihr erwartet von Werder. Jetzt nicht nur von Hoffenheim-Spiel, sondern generell von der Rückrunde. Wie ihr auch über dieses Leihthema denkt, über das Thema Leihspieler oder diese möglicherweise so genauso stattgefundene Transfermarktposse von unseren Kollegen da aus Hamburg. Also schreibt mal eure Meinung dazu gerne und denkt dran, bleibt grün-weiß.
Bis dahin, tschüss.
Ciao.